Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Der Wolf soll wieder gejagt werden dürfen. Auch der Nationalrat lockert seinen Schutz. Irland braucht noch viel mehr Geld für die Rettung seiner Banken. Bis zu 50 Milliarden Euro. Der Schweizer Radprofi Fabian Cancellara ist erneut Weltmeister im Zeitfahren. Zum vierten Mal. Und ein Prozess in Deutschland ruft die Zeit des RAF-Terrors ins Bewusstsein zurück. Der Szenekenner Gerd Köhnen dazu im Tagesgespräch um 1. Rendezvous am Mikrofon Martin Stucki und Roger Brendlin mit einem Nachrichtenüberblick.
Der Wolf soll in der Schweiz künftig weniger geschützt sein. Nach dem Ständerat hat sich auch der Nationalrat dafür ausgesprochen und eine entsprechende Motion an den Bundesrat überwiesen. Dieser verlangt, dass die Schweiz in Verhandlungen versucht, die europäische Übereinkunft zum Schutz von Wildtieren, die sogenannte Berner Konvention, zu lockern. Die Bestimmungen, wann ein Wolf abgeschossen werden kann, sollen künftig weniger streng sein. Der Nationalrat empfiehlt dem Stimmvolk, die Initiative gegen Offroader abzulehnen. Mit 116 zu 58 Stimmen hat er das Volksbegehren der jungen Grünen deutlich abgelehnt. Dass der CO2-Ausstoß im Gesetz aber dennoch stärker reguliert wird, kann sich der Nationalrat vorstellen. Er beauftragt die vorberatende Kommission, einen indirekten Gegenvorschlag zur Offroader-Initiative auszuarbeiten. Für einen solchen plädiert auch der Bundesrat. Obwohl der CO2-Ausstoß gemäß Gesetz sinken sollte, nehme er zu, begründete Umwelt- und Verkehrsminister Moritz Leuenberger. Irland muss für die Rettung seiner Banken noch tiefer in die Staatskasse greifen als bisher bekannt. Allein die Anglo-Irish Bank, die bereits mit 23 Milliarden Euro gestützt wurde, brauche nochmals 6 Milliarden Euro, es könnten auch 11 Milliarden werden, teilte die Notenbank in Dublin mit. Und die ebenfalls stark angeschlagene Allied Irish Bank brauche bis Ende Jahr 3 Milliarden Euro Staatshilfe. Die irische Bankenkrise war am Morgen auch Thema an einem Treffen der EU-Finanzminister in Brüssel. Befürchtet wird, dass Irland Hilfe beanspruchen könnte. In Stuttgart hat der Prozess gegen die ehemalige RAF-Terroristin Verena Becker begonnen. Ihr wird vorgeworfen, bei der Ermordung des deutschen Generalbundesanwalts Buback vor 33 Jahren eine entscheidende Rolle gespielt zu haben. Der Fall wurde neu aufgerollt, nachdem neue Hinweise und Dokumente aufgetaucht waren. Der Schweizer Velorennfahrer Fabian Cancellara ist zum vierten Mal Weltmeister im Zeitfahren. Der Berner gewann das Rennen über 45 Kilometer an der WM in Australien mit einer Minute und zwei Sekunden Vorsprung auf den Briten David Miller. Der deutsche Toni Martin wurde Dritter. Cancellara ist der erste Velorennfahrer, der den WM-Titel im Zeitfahren viermal gewann. Ein anderer Radfahrer hat heute weniger gute Schlagzeilen gemacht. Der Spanier Alberto Contador ist im Sommer bei der Tour de France, die er gewann, in einer Dopingkontrolle hängen geblieben. Er wurde positiv auf die verbotene Substanz Clenbuterol getestet. Contador selbst erklärte nun vor den Medien, er sehe sich als Opfer einer Lebensmittelverunreinigung. In Deutschland wirkt sich die gute konjunkturelle Entwicklung weiterhin positiv auf den Arbeitsmarkt aus. Die Zahl der Arbeitslosen ist im September um fast 160.000 gesunken, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Damit ist die Zahl der Arbeitslosen innerhalb eines Jahres um gut 300.000 zurückgegangen, auf gegenwärtig etwas über 3 Millionen Personen. Die Arbeitslosenquote beträgt in Deutschland nun noch 7,2%. Die Militärgespräche zwischen Nord- und Südkorea sind vorerst gescheitert. Das Treffen sei bereits nach 2 Stunden beendet worden, teilte das Verteidigungsministerium in Südkorea mit. Grund für das Scheitern ist laut der Mitteilung der Streit um die Versenkung eines südkoreanischen Kriegsschiffes. Südkorea habe Nordkorea erneut beschuldigt, den Torpedoangriff ausgeführt zu haben. Nordkorea weise jedoch weiterhin jede Schuld von sich. Es waren die ersten Militärgespräche zwischen den Nachbarstaaten seit 2 Jahren. Ein neuer Termin wurde nicht vereinbart. In Stockholm hat die Stiftung Right Livelihood Award bekannt gegeben, wer in diesem Jahr mit einem alternativen Nobelpreis geehrt wird. Der nigerianische Umweltschützer Nimo Bassi wäre ausgezeichnet, weil er die menschlichen Gräueltaten bei der Ölförderung aufzeige, teilt die schwedische Stiftung mit. Der brasilianische Bischof Erwin Kreutler, ursprünglich ein Österreicher, erhält einen alternativen Nobelpreis wegen seines Einsatzes für die indianischen Ureinwohner Brasiliens. Zudem werden Dorfgemeinschaften in Nepal und Ärzte in Israel geehrt. Das Preisgeld beträgt 200.000 Euro, das sich die vier Preisträger teilen müssen. In den USA ist der Hollywood-Schauspieler Tony Curtis, 85-jährig, gestorben. Curtis spielte in über 100 Filmen mit. Große Erfolge feierte er mit der Fernsehserie Die Zwei, zusammen mit Roger Moore, aber auch mit dem Kinofilm Manche mögen's heiß, mit Marilyn Monroe.
12.36 Uhr. Weiter geht es hier mit dem Wolf, der sich in Acht nehmen muss, wenn es nach dem Parlament geht. Mit Irland, wo die Regierung für die Rettung ihrer Banken noch tiefer in die leere Staatskasse greifen muss. Mit dem Radsport, der einmal mehr mit einer Doping-Affäre Schlagzeilen macht. Mit den tönenden Perlen, die es in unsere Worte des Monats geschafft haben. Und mit dem deutschen Herbst von 1977, dem Terror der linksextremen RAF, der jetzt neu aufgerollt wird, in Stuttgart vor Gericht und bei uns im Tagesgespräch mit dem Historiker und Autor Gerd Köhnen. Zuerst aber Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten werden mitgeteilt von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.306 Punkten, leicht im Minus von 0,1%. Der Euro wird zu 1.3297 gehandelt, der Dollar zu 97,33 Rappen. Das Wetter. Am Nachmittag und am Abend ist es im Norden meistens bewölkt, zeitweise fällt auch Regen bei etwa 14 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt auf 2300 bis 1900 Meter. Im Süden ist es zum Teil noch sonnig, bei 18 Grad, am Abend gibt es aber auch Wolken und lokale Regengüsse. Morgen Freitag fällt im Süden und im Osten stellenweise noch Regen, sonst ist es nur noch selten nass und es wird immer sonniger bei 17 Grad. Am Samstagvormittag ziehen im Norden dichte Wolken mit etwas Regen vorüber, später scheint zeitweise die Sonne. Am Sonntag ist es im Norden oft sonnig mit Föhn, im Süden gibt es dichtere Wolken. Die Temperaturen steigen am Wochenende auf 18 bis 23 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Die Debatte im Nationalrat war emotional bewegt. Soll der Wolf künftig in der Schweiz gejagt werden dürfen oder soll er uneingeschränkten Schutz genießen? Nach dem Ständerat hat nun also auch der Nationalrat entschieden. Gegen den Wolf. Aus dem Bundeshaus Geraldine Eicher.
Auf jeden der 15 in der Schweiz lebenden Wölfe kam heute je ein Vorstoß. Das illustriert, wie sehr das Thema politisch bewegt, besonders im Wallis. Von dort stammt die Mehrheit der Vorstöße, was im Rat spitz kommentiert wurde. Wer den Schaden hat, muss für den Spott nicht sorgen, mag sich der Walliser Nationalrat Roberto Schmidt gesagt haben und hob hervor.
Die Walliser mögen zwar eigenwillig und manchmal auch etwas eigensinnig sein, aber wenn Sie, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meinen, Sie interessieren dieses Thema eigentlich nicht, dann werden Sie vielleicht schon morgen auch in Ihrem Kanton betroffen sein. Jeder andere Kanton würde sich gegen übermäßige Schäden an Nutztieren und Haustieren ebenso zur Wehr setzen. Ich glaube nicht, dass die Zürcher es dulden würden, wenn der Wolf auf dem Uetliberg sich ansiedeln würde.
Und weitere Walliser doppelten nach. Heute werde der Bergbauer als Schmarotzer dargestellt, als Gefahr für die heile Bergwelt. Die Kühe produzierten mit ihren Blähungen Treibgas, die Schafe Modelle für SVP-Plakate. Aber zum Glück gebe es den Wolf, ironisierte Oskar Freisinger.
Bei den Wallisern soll es wieder aufleben, das rasende Untier. Um die ist es nicht schade, denn im Wallis gibt es sowieso nur Constantins und Couchepins, die selber reißende Raubtiere sind, wie jeder weiß. So distanzieren sich denn die Vegetarier aus der Großstadt neuestens von ihren grünzeugfressenden Vettern der blökenden Riege und singen ein Hohelied auf den Fleischwolf.
Wenig Gefahr von Seiten des Wolfes sieht Franziska Teuscher von den Grünen. Es gebe viele Schafe. Schuld daran seien die Subventionen. Die Schweiz gebe jährlich 45 bis 100 Millionen Franken für die Schafhaltung aus. Schafe seien uns damit praktisch mehr wert als die Jugend. Und nicht nur das.
Jedes Jahr gibt es 10.000 Abgänge in Schafspopulationen aufgrund fehlender Behärtung, aufgrund von Unfällen und Krankheiten. Aber wehe, wenn ein Wolf ein Schaf frisst, dann fangen Jäger und Schafkreise gleich mit Heulen an.
Die Moral der Geschichte über die grasfressenden Schafe und die fleischfressenden Wölfe sei diese, machte sich SVP-Nationalrat und Wolfsgegner Oskar Freisinger seinen eigenen Reim auf die Geschichte.
Der Vegetarier, merkt euch das, lebt weiter und beißt doch ins Gras.
Doch damit lag er falsch. Der Nationalrat hat sich wie der Ständerat am Ende der Debatte dafür ausgesprochen, den Schutz des Wolfes zu lockern. Details müssten mit den umliegenden Ländern diskutiert werden, sagte Bundesrat Moritz Leuenberger. Nicht in Frage würden ein Austritt aus der Berner Konvention und die Ausrottung des Wolfes in der Schweiz kommen. Es gäbe aber Möglichkeiten, das Problem anzugehen.
Zum Beispiel, dass ein Hirte einen Wolf abschießen kann, wenn er seine Herde angreift oder behördliche Abschüsse nach Quoten.
Erstaunt zeigte sich Bundesrat Moritz Leuenberger über das widersprüchliche Verhalten des Rates. Erst vor kurzem hat das Parlament den Bundesrat gezwungen, eine Strategie zur Biodiversität auszuarbeiten. Beim Thema Wolf nun, wo sich Biodiversität nicht nur auf dem Papier, sondern auf vier Beinen zeigt, ist das Parlament plötzlich vorsichtig.
Die irischen Steuerzahler haben heute Morgen eine saftige Rechnung präsentiert bekommen. Um das ruinierte Bankensystem zu sanieren, muss der hochverschuldete Staat wohl bis zu 50 Milliarden Euro einschießen. Irland steht vor harten Zeiten. Aus Dublin Martin Aliot.
Anglo-Irish Bank, eine Bank, die nie ein Filialnetz hatte und nie um normale Spargelder warb, wird den irischen Steuerzahler zwischen 29 und 34 Milliarden Euro kosten. Das entspricht den gesamten Einnahmen des irischen Staates im laufenden Jahr. Finanzminister Brian Lenehan gab heute Morgen zu, die Zahlen seien furchtbar.
Yes, of course these figures are horrendous, but they can be managed over a 10-year period and they will be managed in that way.
Aber Irland sei in der Lage, diesen Schlag in den nächsten 10 Jahren zu verkraften. Warum aber, wurde Lenehan heute Morgen am irischen Radio gefragt, ließ man dieses Spekulantencasino nicht einfach bankrott gehen?
Unfortunately, this bank grew to half the size of our annual wealth. And a failure of a bank of that scale would render the country itself insolvent.
Die Bank sei halb so groß gewesen wie die jährliche irische Wirtschaftsleistung. Ein Konkurs hätte das Land selbst in den Abgrund getrieben. Mit diesem Albtraum lebe Irland seit 2 Jahren. Da das zusätzliche Kapital für Anglo unwiederbringlich verloren ist, steigt das irische Defizit im laufenden Jahr auf 32% der jährlichen Wirtschaftsleistung. Das ist ein trauriger Rekord. Doch Lenehan hofft, dass die heutige Offenheit Früchte tragen wird.
Today's announcement brings to a close the public response to this crisis. We have to bring closure to this matter and that's what we've done today.
Damit herrsche Klarheit. Das mag für die Finanzmärkte gelten, die Irland kübelweise Geld leihen sollen, aber für die irischen Haushaltungen fängt der Albtraum erst richtig an. Die Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen im nächsten Budget werden herzerweichend sein und drohen, die irische Wirtschaft zu ersticken. Die Schreckensmeldungen über Anglo-Irish Bank verdrängten eine andere Hiobsbotschaft von heute Morgen. Der irische Staat wird zum größten Aktionär der einst größten Geschäftsbank, Allied Irish Bank. De facto wird die Firma verstaatlicht. Für das kleine Irland sind diese Belastungen fast unerträglich. Aber wie Lenehan heute Morgen einräumte, Schuldner dürfen nicht heikel sein. Die Märkte müssen besänftigt werden.
You can't go to your bank manager and say I want to default and at the same time turn around and say give me more loans.
Man kann, sagte er trocken, seinen Bankdirektor nicht gleichzeitig um Nachlassstundung und um neue Kredite bitten.
Deutschland blickt zurück. Auf die späten 70er Jahre und auf die Terrorwelle der linksextremen Rote Armee-Fraktion, der RAF, die das Land damals erschüttert hat. In Stuttgart hat ein Monsterprozess begonnen, bei dem es um eine Straftat vom April 1977 geht. Um den Mord am damaligen obersten Staatsanwalt Deutschlands, Siegfried Buback, und zwei seiner Begleiter. Angeklagt ist Verena Becker, eine Frau, die wegen anderer RAF-Delikte schon im Gefängnis gesessen hat und jetzt, 33 Jahre nach der Tat, im Fall Buback noch einmal abgeurteilt und bestraft werden soll. Kaspar Selg über die Zusammenhänge.
Siegfried Buback wurde in Karlsruhe von einem vorbeifahrenden Motorrad aus erschossen. Die Person auf dem Rücksitz feuerte mit einer Heckler & Koch Maschinenpistole. Einige Wochen später wurden zwei gesuchte RAF-Terroristen in Singen nahe der Schweizer Grenze gestoppt und nach zwei Feuergefechten schließlich verhaftet. Eine der beiden, Verena Becker. Sie hatte in Singen auf die Polizisten geschossen, wie sich herausstellte, mit der gleichen Waffe, mit der Buback in Karlsruhe erschossen worden war. Becker wurde verurteilt wegen der Schüsse auf die Polizisten an der Grenze, aber nicht wegen Mittäterschaft beim Buback-Mord. Der wurde ihr nie angelastet. Wie sich später herausstellte, arbeitete Verena Becker während ihres Gefängnisaufenthaltes mit dem Verfassungsschutz, mit der Bundespolizei zusammen. Beobachter vermuteten, dass man sie als Lohn für ihre Aussagen damals nicht mit dem Buback-Mord behelligt habe. Drei andere wurden wegen Mittäterschaft beim Buback-Mord verurteilt, allerdings wegen ihrer Rolle bei der Planung des Verbrechens, niemand wegen der Ausführung. Denn wer genau der Todesschütze oder die Schützin war und wer der Fahrer, wurde nie restlos geklärt. Das hat einen nie ruhen lassen, den Professor für makromolekulare Chemie Michael Buback, den Sohn des Ermordeten. Er sagt, ihm gehe es nicht in erster Linie darum, dass Frau Becker oder sonst wer noch einmal ins Gefängnis müsse. Er wolle primär eins, wissen, wer seinen Vater erschossen hat. Seit Jahren geht Michael Buback deswegen akribisch allen Details des Falles nach. Er deckt Widersprüche auf, zeigt, wie Beweismittel verschwunden sind, er ließ Zeugenaussagen. Und er schrieb ein Buch, Titel «Der zweite Tod meines Vaters», damit gemeint, einzelne Erkenntnisse seien skandalöserweise unter den Tisch gewischt, wichtige Fragen seien nie nachgegangen worden. Dass das Verfahren jetzt wieder aufgerollt wird, in einem Prozess mit 160 Zeugen und unbekannter Länge, geht unter anderem auf Bubacks Arbeit zurück. Dass aber in diesem Prozess klar wird, wer welche Rolle gespielt hat, ist eher unwahrscheinlich. Diejenigen, die es wüssten, die noch lebenden, führenden RAF-Mitglieder haben im Mai in einer Erklärung deutlich gemacht, dass sie weiterhin nicht reden werden. Vermutlich, weil einige riskieren, sonst selbst wieder verurteilt zu werden. Die paar wenigen, die bisweilen reden, man sieht sie gelegentlich in Talkshows, gelten als wenig glaubwürdig. Und die übrige Beweislage dürfte sehr schwierig sein. Nicht zuletzt, weil ein Nachfolger Siegfried Bubacks als oberster Staatsanwalt in den 90er Jahren die Vernichtung der Spurenbeweise in diesem Fall angeordnet hat. Begründung: Platzmangel im Lager für Beweisstücke. Dass die Beweismittel im Mord an einem eigenen Chef absolut nicht irgendwo sollen gelagert werden können, ist nicht das Einzige, was schräg wirkt in einem Fall, den die Behörden offensichtlich lieber nie hätten zur Anklage bringen wollen.
Kaspar Selg. Wir kommen auf den RAF-Terror zurück, im Tagesgespräch um eins mit dem Historiker und Publizisten Gerd Könen. Groß ist die Freude über den erneuten Titelgewinn für den Schweizer Velorennfahrer Fabian Cancellara. Überschattet wird der Radsport heute allerdings durch eine andere Schlagzeile. Tour de France-Sieger Alberto Contador steht im Dopingverdacht. Barbara Kolpi.
Bei Alberto Contador wurde die verbotene Substanz Clenbuterol nachgewiesen. Die A- und die B-Probe waren positiv. Untersucht wurde Alberto Contador an der Tour de France einen Tag, bevor er auf dem Col du Tourmalet den Grundstein gelegt hatte, die Tour de France zum dritten Mal zu gewinnen. Die Menge, die nachgewiesen wurde, war äußerst klein. Viel kleiner, als eigentlich von den Anti-Doping-Labors verlangt wird, zu testen. Für Matthias Kamber von Anti-Doping Schweiz spielt dies aber keine Rolle.
Die Nachweisgrenze beim Labor, das ist einfach eine Nachweisgrenze, die ein Labor muss können nachweisen, dass es überhaupt akkreditiert ist. Weil aber Clenbuterol eine Substanz ist, die jederzeit verboten ist und Anabol wirkt, spielt eigentlich die Nachweismenge keine Rolle. Sobald man es nachweisen kann und sicher nachweisen kann, ist es positiv.
Alberto Contador hat soeben an einer Pressekonferenz gesagt, sich nur vorstellen zu können, dass Clenbuterol durch kontaminiertes Lebensmittel in seinen Körper gelangt sei. Vor allem in Asien und in den USA wird Clenbuterol bei der Kälbermast verwendet. Für Matthias Kamber ist diese Erklärung zwar theoretisch möglich, aber kaum glaubwürdig.
Also das ist eine sehr geringe Chance, mit der Begründung zu kommen. Was wir eher vorstellen können, das ist gewisse Supplemente, die man einnimmt. Vor allem aus dem Bodybuilder-Bereich könnte das Clenbuterol enthalten. Und in kleineren Mengen ist für die Bronchien zu dilatieren. Ich persönlich kann mir schon vorstellen, dass auch in kleineren Mengen, wie jedes Anabolikum, das regenerativ wirkt. Aber da gibt es keine wissenschaftliche Untersuchung dazu. Also in dem Sinn müsste jetzt er offenlegen, was er eingenommen hat und das glaubwürdig machen.
Der Weltverband UCI ist nun gefordert und daran, mit Wissenschaftlern zu untersuchen, ob ein Dopingvergehen nachgewiesen werden kann. Es sollen auch Proben, die zuvor und danach gemacht wurden, einbezogen werden. Noch ist also offen, ob Alberto Contador mit seiner Variante unbestraft davonkommt oder ob er wie in solchen Fällen üblich für 2 Jahre gesperrt wird. Klar ist im Moment nur, dass es nicht zum ersten Mal Verdachtsmomente gibt gegen Alberto Contador. Sein Name tauchte schon im Zusammenhang mit der Affäre um den spanischen Blutdopingarzt Eufemiano Fuentes auf. Er war dann aber auf mysteriöse Weise plötzlich wieder verschwunden von der Kundenliste.
Bosnien wählt ein neues Parlament. Erstmals zum Urnengang am Sonntag aufgerufen sind auch 80.000 Jungwählerinnen und Wähler. Sie könnten mit ihrer Stimme dem politisch blockierten Land einen Schub geben. Ob sie dies allerdings tun werden, ist fraglich, denn alle Umfragen deuten darauf hin, dass die Wahlen im geteilten Bosnien nicht viel ändern werden. Bosniens Jugend zwischen Depression und Widerstand, Walter Müller.
Ein sonniger Nachmittag in Bosniens Hauptstadt Sarajevo. Vor der katholischen Kirche im Stadtzentrum organisieren junge Politaktivisten eine Straßenaktion. Die Jungen seien erschreckend passiv, stellt der 22-jährige Samir Mahnic fest. Er ist der Koordinator der landesweiten Aktion und mit Begeisterung bei der Sache.
The people here are really passive. Our organization trying to do a lot of the different projects to motivate.
Sie versuchten zu motivieren, denn viele Junge hätten nie gelernt, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen.
Really from the kindergarten, you must start learning young people to be active.
Solche Klagen über passive Jugendliche sind überall in Europa zu hören. In Bosnien bedeuten diese aber etwas anderes. Wer konnte, ist nämlich bereits weg ins Ausland gegangen. Bosnien-Herzegowina läuft die Jugend davon.
A lot of the people in the youth people from Bosnia-Herzegovina leaving this country, so basically from the 1995 till today, 120,000 of the youth leave the Bosnia-Herzegovina and went to the other countries in the EU.
Seit Kriegsende vor 15 Jahren seien bereits 120.000 junge Menschen in EU-Länder ausgewandert, sagt Samir. Und 70% würden das Land gerne verlassen, zitiert er eine vielbeachtete Umfrage. Bosnien den Rücken zu kehren war bisher allerdings nicht einfach, da Bosnier für die Einreise in die Schengen-Staaten immer noch ein Visum benötigen. Ab Ende Jahr sollten nun auch Bosnien und Albanien vom Visazwang befreit werden, da die beiden Regierungen endlich alle Bedingungen erfüllt haben. Die Wut der bosnischen Jugendlichen richtet sich dann auch gegen ihre Politiker. An einer Plakatwand der Straßenaktion notieren sie ihre Wünsche wie Arbeit, bessere Universitäten und ein modernes Gesundheitswesen.
Politicians doesn't do anything even for youth, even for the older. It's a shame.
Politiker, schämt euch fürs Nichtstun, liest Samir vor. Das Nichtstun begründen Bosniens Politiker immer damit, dass mit dem Dayton-Friedensabkommen von 1995 ein unregierbarer Staat gebildet worden sei. Denn für Belange des Gesamtstaates müssen sich die Vertreter der Serben, Bosniaken und Kroaten einigen, was aber fast nie der Fall ist. Der Gesamtstaat ist blockiert. Die 20-jährige Ökonomiestudentin Nadina meint allerdings, den Politikern sei diese Blockade gerade recht, denn ihr einziges Ziel sei es, die eigenen Taschen zu füllen.
Sometimes it's hard when you think that you have really to improve yourself, to give your best, because that's the only way you can get a job here without corruption. You have to really be like in the top of the students.
Wer nicht unter den Besten sei, habe ohne Bestechung keine Chance auf einen Job, sagt Nadina bitter. 60% der Jugendlichen Bosniens sind arbeitslos. Unverdrossen streckt Nadina vorübergehenden Jugendlichen weitere Flugblätter zu mit der Aufforderung, wählen zu gehen. Zwei junge Frauen sitzen auf der Treppe der katholischen Kirche und schauen den Politaktivisten unten auf der Straße zu. Sie werde wohl nicht an die Wahlen gehen, meint die 19-jährige Emina. Sie wüsste nicht, welche Partei ihre Stimme verdient hätte. Aber eigentlich seien sie ja die Zukunft dieses Landes, meint Emina spöttisch.
We are the future of this country.
Aber niemand nehme das ernstlich zur Kenntnis, meint die Musikstudentin achselzuckend. Emina und ihre Freundin gehören zur großen Masse der bosnischen Jugendlichen, die politisch bereits resigniert haben.
Es wurde gelacht, geweint, gefeiert, gestritten, gewählt und gesucht. Ein denkwürdiger September geht zu Ende. Hier sind die Highlights, die Worte des Monats, ausgesucht von Daniel Hubacher.
Gesucht wurde ein Rentner. Aber ihn zu finden war gar nicht so einfach, zumal nach einem ungewöhnlichen Rentner gesucht wurde, wie der Berner Polizeikommandant Stefan Blättler präzisierte.
Der Rentner heisst noch lange nicht altgebrechlich gutmütig.
Rentner sind also manchmal auch nicht gebrechlich und nicht gutmütig. Doch Polizeihund Faro brachte den schießwütigen Rentner von Biel zur Strecke.
Um ca. 06.00 Uhr erfolgte der Zugriff mit Hilfe eines Diensthundes.
Während die Polizei im Haus des Rentners ein Waffenarsenal beschlagnahmte, wurde im Ständerat einmal mehr darüber gestritten, wo das Sturmgewehr hingehört. Ins Zeughaus ist Anita Fetz überzeugt, denn
Gelegenheit macht eben Tote.
Genug von Toten hat Präsident Obama nach über 4.400 toten US-Soldaten, 7 Jahren Krieg und 1 Billion Dollar Kriegskosten, hat der Präsident Anfang Monat den Kampfauftrag der amerikanischen Truppen in Irak für beendet erklärt.
Tonight, I am announcing that the American combat mission in Iraq has ended. Operation Iraqi Freedom is over.
Ein historischer Moment für die USA. Ein fast historischer Moment erlebte die Schweiz bei der Bundesratsersatzwahl, aber bevor die beiden Neuen gewählt werden konnten, verabschiedeten sich die beiden Alten.
Die Werte unserer Heimat zu gestalten, meine Damen und Herren, das verbindet uns ja und verband uns alle in diesem Saal. Gibt es etwas Faszinierenderes?
Wir treten auf, wir spielen, wir treten ab. Ich danke Ihnen für das Zusammenspiel.
Und dann war es soweit. Es konnte gewählt werden.
Ich gelobe es.
Ich schwöre es. Ja!
Ja! Liebe Simonetta, an dieser Stelle ganz herzliche Gratulation. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit.
Ja, ich glaube, ich würde jetzt, wenn ich ans Klavier sitzen könnte, eine Polonaise von Chopin spielen. Und zwar, da ist unglaublich viel Energie drin, die spüre ich jetzt wirklich.
Mehr Frauen im Bundesrat ist viel besser als mehr Männer, weil Frauen schlauer sind.
In einer Wahl gilt halt immer, dass es knapp sein kann.
Man hat der SVP den zweiten Sitz verwehrt, man hat die SVP einmal mehr ausgegrenzt.
Ja, es ist für das Land, für das willst du es machen, für das wirst du es mit Liebe und Seele machen.
Merci, dass ihr alle gekommen seid. Das ist wunderbar, das ist einmalig.
Doch die einmalige, versöhnliche Stimmung hielt nur ein paar Tage. Mit der Departementsverteilung ist der politische Alltag wieder eingekehrt.
Ich habe mich entschieden, dass ich jetzt einen Wechsel machen möchte.
Da haben Leute ihre eigene Machtgelüste über ihre Verantwortung gestellt.
Das, was Herr Löwra sagt, ist eine Lüge.
Wir haben versucht, eine gute Lösung zu finden.
Wir denken, das ist, benehmen sich auch wie im Kindergarten.
Aber seit diesem September wissen wir ja zum Glück, im Parlament kann es ab und zu auch heiter zu und her gehen. Merz sei Dank.
Sofern dadurch der Charakter einer Ware dieses Kapitels nicht verändert wird. Klammer, zum Beispiel. Zum Beispiel Bündnerfleisch.
Ein bundesrätlicher Lachanfall und andere tönende Höhepunkte des Septembers, präsentiert von Daniel Hubacher.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.